Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Abend hinzukommen, 19.30 Uhr. Bis später. Tschüss.
Danke, tschüss.
Eigentlich wollte ich noch vorlesen, wo ich das Buch jetzt abgegeben habe. Das hört man jetzt. Hallo, man hört mich schon. Ich schimpfe schon, dass ich ein Buch auf dem Büchertisch habe liegen lassen, aus dem ich jetzt vorlesen wollte. Wie schade, da muss ich was anderes vorlesen. Ich begrüße Sie herzlich zur Liebesleben-Leserunde mit verschiedenen Autorinnen und Autoren. Ich muss mich nur an das Mikro. Hallo. Näher ran? Jetzt. Okay. Ich hatte leider jetzt. Ich lese eher im Stehen, das heißt, ich bin das gar nicht so gewöhnt. Im Sitzen, ich versuche mich mal aufrecht zu setzen. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Liebeslebenlesung. Wir lesen unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Sexualitäten. Und ich fange mit etwas ganz Modernem an aus dem Buch Love Me Tinder von Anne Bax. Da geht es um Liebeslyrik, aber sie schreibt eigentlich eher erotische Kurzgeschichten. Nie mehr allein. Hashtag nie mehr allein. Ich spüre deine Hände. Mein Herz wird laut. Mein Mund wird still. Dein tiefer Blick spricht Bände. Du bist jetzt alles, was ich will. Die Welt ist ganz verschwunden. Es gibt nur deine Haut und meinen warmen Wunsch, der neue Wege baut. Es gibt nur dich und mich und uns und diese Sommernacht und einen hellen Mond, der wie die Sonne lacht. Ich will nur dich noch fühlen. Und vorher ganz kurz klicken und meinen Facebook-Freunden ein kleines Update schicken. Bevor wir ganz in uns versinken, muss ich schnell tippen, posten, wischen und uns auch digital verlinken und unsere Daten mischen. Es gibt nur dich und mich und uns und mein Mobilgerät, das meinen Ex-Geliebten den Status aktuell verrät. Dass wir uns endlich treffen, hat 70 Likes bekommen. Der Hashtag SecretLove hat mir die Angst genommen. Es gibt nur dich und mich und uns und digitale Nabelschnüre und inszenierte Glücksmomente und oft kopierte Liebesschwüre. Bevor du deine Lippen jetzt sanft auf meine presst, lass uns ein Foto machen, das nichts mehr offen lässt und das bei Twitter dann retweetet werden kann und allen Zweiflern zeigt, sie hat das dritte Date endlich einmal nicht vergeigt. Ja, vielen Dank. Das war Anne Bax. Ich bin aber nur die Verlegerin Claudia Gerke und Anne Bax konnte leider nicht kommen, weil sie Grippe hatte und sonst wäre sie vielleicht auch im Schneesturm stecken geblieben. Die nächste Autorin, die ich Ihnen vorstellen möchte, wir machen jetzt einen historischen Sprung zurück ins 17. Jahrhundert ungefähr und lesen noch ein paar Liebesgedichte, bevor wir dann zur echten Erotik kommen. Liebesgedichte einer sehr modernen Frau aus dem 17. Jahrhundert. Sie sagt selber was dazu. Heidi König-Postner.
Hallo. Wie gesagt, die folgenden Gedichte stammen von einer Frau, die vor 300 Jahren im heutigen Mexiko gelebt hat, in der damaligen Kolonie Neuspanien, die als Nonne gelebt hat, was damals der wohl einzige Raum für eine Frau war, die sich intellektuelle Räume erschließen wollte. Auch davon handelt dieses Buch, obwohl ich mich heute auf die Liebeslyrik in diesem Buch konzentrieren werde. Juana Inés de la Cruz hat Liebesgedichte an Männer geschrieben und auch an Frauen. Also es gibt sehr, sehr schöne, sehr innige Gedichte von ihr, die an eine Freundin gerichtet sind. Und zwei davon werde ich heute präsentieren. Zunächst aber ein paar Sonette zur Liebe. So bleib doch, Schatten meines spröden Liebsten. Du Zauberbild, das ich so sehr begehre. Du Traum, für den ich freudig sterben will. Du süßer Wahn, nach dem ich mich verzehre. So fügsam wie das Eisen dem Magneten folgt deinem Liebreiz, Schönster, meine Brust. Wozu erschmeichelst du dir meine Liebe, wenn du dann fliehen und meiner spotten musst? Und damit willst du, eitler Kerl, nun prahlen? Hältst deine Grausamkeit für einen Sieg? Mein Traumprinz, du, ich lass es mir gefallen. Meiner Umarmung magst du ruhig entfliehen. Was hilft's dir denn? Niemals entkommst du den Kerkermauern meiner Fantasien. So viel das Erste. Es ist sehr spannend, dass viele der Liebesgedichte der Juana von einer endlichen Liebe sprechen, von einer Liebe, die aufflammt, vergeht und dann auch wieder vorbei ist. Und vor allem, wenn sich das auf Männer bezieht, scheint es nicht besonders tragisch genommen zu werden. Hier ein Beispiel dafür. Liebe beginnt mit manch schlafloser Nacht, mit rastloser Inbrunst, stetem Verlangen. Sie wächst, wenn sie wagt, an Zweifel und Tat. Sie nährt sich von Tränen, Bitten und Bangen. Wird sie dann lau und schwindet die Neigung, verbirgt sie es hinter täuschenden Blicken, bis Eifersucht oder Beleidigung ihr Feuer mit ihren Tränen ersticken. Dies sind ihr Anfang, ihr Ende, die Mitte. dass Celia dich flieht, die dich einst liebte. Was machst du als Sino darum an Geschrei? Welchen Grund gäb's, dass man drunter litte? Die Liebe betrug dich nicht, mein Alcino. Sie kam bloß zu Ende. Sie ist bloß vorbei. Jetzt noch ein Beispiel. Es gibt auch Gedichte, die wesentlich tiefer gehen. Sehr viele, die die Abwesenheit eines Geliebten behandeln. Und ich möchte daraus einen Auszug bringen, bevor wir zu den Mädchengedichten kommen. Der Adressat des Gedichtes ist das eigene Gedächtnis, das eigene Herz, das eigene Denken, das ich nicht loslassen kann. Gedächtnis, hör auf, durchs Gestern zu schweifen. Lass einen Moment lang den Schmerz von mir weichen. Lockere das Band, denn schnürst du's noch enger, so fürchte ich gar, ich ertrage es nicht länger. Denn weißt du, wenn du mir mein Leben zerstörst, stirbt auch der Stoff, dem du Qualen bescherst. Ich bitte dich nicht, mich davon zu befreien. Will bloß, dass die Qualen andere seien. Reicht's nicht, dass süße Erinnerung mich quält und mich, seit er fort ist, so je überfällt? Reicht es nicht, dass ich sie treu in mir horte, die zärtlichen Gesten, die lieblichen Worte? Reicht es nicht, dass sich das Glück ferner Tage so schmerzvoll ins Jetzt drängt, dass ich's kaum ertrage? Doch du überzeugst mich mit boshafter List, dass Treulosigkeit das Wahrscheinlichste ist. Mit nüchternen Worten und Spitzfindigkeiten willst du mich zu Kummer und Misstrauen verleiten? Was er mir gesagt hat, willst du mir neu deuten. Was süß war und friedvoll, will jetzt in mir streiten. Wozu denkst du nach, ob es wohl eine gibt, die er zärtlichen Blickes umwirbt, die er liebt? Ob gar eine andere ihm schöner erscheint, mit süßerer Anmut sein Dasein erfreut. Was quälst du mich denn mit der sinnlosen Frage, ob sein Fortsein den Bruch nicht längst in sich trage? Warum, wenn das Schicksal ihn doch vor die Wahl stellt, willst du, dass er dies und nicht jenes erwählt? Ich kenne deine Antwort, prompt wendest du ein, dass widrige Dinge wahrscheinlicher seien. Den Streit dieser Ängste hältst du in der Schwebe, dass ich nicht dran sterbe, doch auch nicht mehr lebe. Entscheide dich endlich, beende die Not. Erlaub mir zu leben oder schenk mir den Tod. Und jetzt noch ein letztes. Ein Gedicht, das an eine Freundin gerichtet ist. Die damalige Vizekönigin Neuspaniens und die ein wenig Licht auf die Beziehung der beiden Frauen wirft, die zwischen Palast und Kloster und sehr viel in Briefen stattgefunden hat. Es ist die Antwort auf ein Geschenk. Der Page verrät's euch gewiss, wie ich euer Geheimnis, kaum dass ich's gelesen, um es zu wahren zerriss. Damit nicht genug. Ich schwör's euch, die Fetzen, in die ich's gerissen. Ich habe sie ohne zu zaudern gegessen. Denn sei's auch zerrissen. Nie könnte ich's ertragen, solch Herzensgeheimnis außerhalb meines Busens zu wissen. Danke sehr.
Ja, wir kommen jetzt direkt vom Barock wieder zurück in die Gegenwart. Also auch nicht direkt in die Gegenwart, sondern in die Zeit der ersten Küsse. In dem Fall fanden sie schon etwas früher statt. Aber Sie kennen das sicher alle, egal in welcher Zeit Sie groß geworden sind oder groß werden oder schon groß geworden sind. Peter Butschko liest einen Abschnitt aus seinem Roman. Ja, wo um Jawohl. Erste Küsse.
Hört man mich? Ja, so, ja, alles klar. Gina, ist eine Protagonistin hier in meinem Roman, hatte nicht nur außergewöhnlichen Humor, sie konnte auch außergewöhnlich gut küssen. Und Archie küsste verdammt gerne. Allerdings gab es da in der Praxis gravierende Unterschiede. Manche Frauen quirlten mit ihrer Zunge wie ein panischer Ventilator in seinem Mund herum, Andere schlugen mit ihr wie das Pendel einer Wanduhr hin und her oder wanden sich wie die Schlange um den Äskulapstab um seine Zunge. Es gab auch Frauen, die stopften ihm ihre Zunge wie einen warmen Kloß in den Mund und warteten gespannt, was er damit anzufangen wüsste. Andere feudelten mit ihrer Zunge wie mit einem Putzlappen seine Mundhöhle und die ganz Harten saugten sich fest, bis sein Kiefergelenk schmerzte. Archie mochte den Kuss voll und weich, schon auch rhythmisch, halt sinnlich, ungefähr so, als würde die Frau ihn mit ihren Schamlippen küssen. Die Zunge, davon war Archie überzeugt, war schließlich die Botschafterin der Begierde und dies sollte sie auch freimütig überbringen. Er musste einen Kuss bis in sein Innerstes spüren, mehr verlangte er nicht. Selbst hatte er die Kunst des Küssens keineswegs zum ersten Augenblick an beherrscht. Sie war ja auch ganz schwer zu vermitteln. Keine Volkshochschule lehrte die Kunst des Küssens. Beim Aufklärungsunterricht in der Schule malte der Aufklärer vorrangig Penisse und Scheiden an die Tafel, auch lustige Spermien. Vom Kuss jedoch, dem Schrittmacher der Lust, war nie die Rede. Nun, so muss man fairerweise konstatieren, ein Kuss ist kein Organ, also außer ein Bild von zwei aufeinandergepressten Lippen, grafisch nicht wirklich darzustellen. Den Kuss musste man einfach in der Praxis probieren, und wenn man das Glück hatte, an ein Mädchen zu kommen, die schon wusste, dass man vom Küssen nicht schwanger wurde, dann machte das Training durchaus auch Spaß. Bis dahin kannte Archie nur die schmatzenden Küsse seiner Mutter und die seiner Tante, die sie ihm immer mit ihrem rosettenförmig gespitzten Mund auf die Wange stempelte. Vor ihren Küssen ekelte er sich. Ihm erschien anfangs der Weg seines Mundes zum Mund eines Mädchens grenzenlos weit und das Wissen, dass ihr eindeutig bewusst war, dass er jetzt mit der Absicht auf sie zusteuerte, sie zu küssen, empfand er in seiner profanen Zielstrebigkeit als lächerlich, zumal noch lange nicht klar war, ob sie sich überhaupt küssen lassen wollte. Diese Unsicherheit machte Archie am meisten zu schaffen. Wie peinlich, wenn sie einfach den Kopf wegzog und er mit seinen sehnsüchtigen Lippen ins Leere stieß. Andererseits wollte er diesen magischen Moment auf keinen Fall mit der nüchternen Frage, darf ich dich küssen, entzaubern. Es gibt Augenblicke, wo Worte sich vom Projekt ablösen sollten, wo nur noch die Handlung zählt. Aber wie zum Teufel schaffe man es, diese schier endlose Strecke bis zum Ziel kurzweilig zu überbrücken? Im Kino sah das immer perfekt aus. Das Paar schaute sich tief in die Augen und erkannte darin das eindeutige Signal zur Bereitschaft zum Küssen. Wie selbstverständlich brachten die beiden ihren Körper und Köpfe in die ideale Position, drehten sich passgerecht ineinander rein, um sich dann hingebungsvoll mit geschlossenen Augen zu küssen. Manchmal war er sich nicht ganz sicher, ob ihre Münder auch korrekt aufeinander lagen oder ob sie sich nicht eher das Kinn küssten. Wie auch immer, er empfand solche Szenen, speziell im Western, nicht nur lästig, sondern geradezu gefährlich, weil der Mann seiner Meinung nach im feindlichen Indianerland seine Augen besser offen und nicht geschlossen halten sollte. Die Rothäute waren völlig unromantische Typen und hatten wenig Verständnis dafür, wenn sich zwei Bleichgesichter auf ihrem Land küssten, anstatt ordentlich zu schießen. Bei solchen Szenen brüllten alle Jungs im Kino immer Pflaster, Pflaster, womit sie offensichtlich vermitteln wollten, dass man die Szene überkleben sollte. Eine typische Reaktion verklemmter Kindsköpfe, aber selbstverständlich brüllte er mit, um nicht als lausiger Softie aus der Reihe zu fallen. Fand aber Pflaster irgendwie nicht sonderlich originell und sich selbst insgeheim verlogen, weil ihn diese Knutschszenen in Wahrheit wahnsinnig interessierten. Irgendwann war es auch für Archie soweit. Bekannte seiner Eltern besuchten sie an einem Sonntagnachmittag zum ersten Mal bei ihnen zum Kaffee trinken und brachten ihre Tochter mit. Mit so einem hübschen Mädchen hatte Archie angesichts des Elternpaares überhaupt nicht gerechnet. Er stocherte mit der Gabel nervös in seinem Käsekuchen herum, starrte verstohlen auf ihren traumhaften Mund und stellte sich vor, was das für ein Gefühl sein müsste, dieses Kunstwerk zu küssen. Nur mal so ganz kurz, einfach so, ohne Indianer im Nacken. Sie hingegen wirkte so, als würde sie seine bebenden Sehnsüchte überhaupt nicht bemerken. Sogar seine Eltern bekamen mit, dass ihr Söhnchen sehr aufgeregt war und plauderten belangloses Zeug mit Manuelas Eltern, während ihm fast die Kuchengabel aus der Hand rutschte. So schwitzte er. Auf einmal hüstelte seine Mutter und sagte, Kinder, geht doch mal ein bisschen raus, frische Luft schnappen. Nicht, Frau Bergemann, mal an die frische Luft, das tut doch immer gut. Aber selbst reden, Kinder, geht doch mal ein bisschen auf den Balkon, auf frische Luft schnappen, rief Frau Bergemann. Nun aber raus an die frische Luft, ermunterte Herr Bergemann, das kühlt den Kopf, und zwinkerte Archies Mutter zu. Archie fiel zum zweiten Mal in Ohnmacht, mit Manuela und ihrem herrlichen Mund an die frische Luft. In der Zwischenzeit war es draußen schon dunkel. Und obwohl es Ende Oktober war, immer noch ziemlich lau. Er stand auf und folgte steifbeinig Manuela, die bereits forsch aufgestanden war und zur Balkontür ging. Hilfe! Aber bleibt ja anständig, feixte seine Mutter. Hübsch brav bleiben, Kinder, rief keckernd sein Vater, und Herr Bergemann setzte launig hinzu, dass ihr uns keine Schande macht. Und alle wieherten vor Lachen. Archie war davon überzeugt, dass sie sich unter dem Tisch gegenseitig mit den Füßen anstießen. Dann stand er wackelig mit Manuela allein in der Dunkelheit, in der frischen Luft auf dem Balkon und schaute auf die erstaunlich stille Stadt. Er hörte sie atmen und wusste, dass er jetzt irgendwie handeln musste. Ihre Erwartung konnte er fast greifen. Er schaute in seiner Verlegenheit zum Himmel und stotterte, viel Wolken heute. Er fand, das war ein durchaus gelungener Einstieg. Manuela schaute schweigend zum Himmel, dann sagte sie, ach, wie interessant. Er entschloss sich, diese Aktion wie einen geschmacklosen Happen einfach runterzuschlucken und schaute wieder hoch zum Himmel und dann wieder auf den Boden und dann wieder zum Himmel und dann wieder auf den Boden und dann über den Balkon und dann bellte ein Hund. Niemals zuvor hatte er sich über dieses Geräusch so gefreut wie in diesem Augenblick. Endlich konnte er über etwas anderes reden. Ein Hund, sagte er. Er bellt, bestätigte Manuela. Ich mag Hunde, sagte er, um die aufkommende thematische Vielfalt mit dem Geständnis einer persönlichen Vorliebe zu vervollkommnen. Ach, sagte Manuela, sie klang jetzt aber irgendwie so, als würde sie an diesem Dialog etwas die Lust verlieren. Er knetete seine schweißnassen Hände und kämpfte mit seinem bekannten Problem, wie er sich die endlos weite Strecke zur oralen Seligkeit am geschicktesten überbrücken konnte. Es war ihm klar, wenn er jetzt nicht langsam in die Gänge kam, wäre die Chance vertan. Ihre Eltern rechneten ja fest damit, dass sie alsbald aus der frischen Luft in die Wohnung zurückkehren würden. Also haute er tapfer einen Satz raus, der, wie sie später herausstellen sollte, die entscheidende Bewegung in das Ganze brachte. Bellen kann ich auch. Er ging fest davon aus, dass sie jetzt von ihm verlangen würde, das zu beweisen. Kein Problem für ihn. Hunde konnte er gut, Katzen nicht ganz so gut. Aber weit gefehlt, sie sagte, was kannst du denn sonst noch? Wumm, was kannst du denn sonst noch? Jetzt gab es kein Zurück mehr. Mann, diese Manuela, was für ein freches Stück, dachte er. Sie will es nicht anders. War sich aber noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich meinte, was er verstanden hatte. Zum Beispiel Fußball spielen, antwortete er. Stille, völlige Stille. Dann fragte sie trocken, das ist alles? So, dachte er, jetzt reicht's aber echt, wo sind wir denn, ob das alles ist? Hör mal, Baby, nun ist die Schonzeit aber vorbei. Du sollst kriegen, was du verdient hast, also hör mal, ob das alles ist. Archie zeigt dir jetzt, wonach du schon die ganze Zeit bettelst. Er spannte sich innerlich und fragte knallhart, was meinst du? Sie grinste ihn frech an und wiederholte, ich fragte, ob das alles ist, was du kannst. Archie spürte nun überdeutlich, sie wollte es einfach nicht anders. Er hatte ihr Alternativen angeboten, aber nein, sie ließ nicht locker. Er schaute kurz zum Himmel, kurz auf seine Schuhe und ging sie dann brutal an. Du stellst dir Fragen. Er war noch total gespannt darauf, wie sie mit dieser starken Ansage umgehen würde. Da drehte sie sich blitzschnell um und gab ihm einen Kuss. Ihre wundervollen Lippen hatten sie seinen berührt. In seinem Kopf drehte sich alles und er drohte umzufallen. Mit den letzten Resten seines Verstandes erkannte er, dass sie ganz offensiv den Anfang gemacht hatte und dass er jetzt darauf reagieren musste. Er presste blitzartig seinen Mund auf ihre heißen, feuchten Lippen, ungefähr so, wie es die Kerle in den Cowboy-Filmen in solchen Momenten auch immer getan haben. Er erkannte sich gar nicht mehr wieder. Er küsste einfach ein Mädchen auf den Mund. Und was für einen! Die Welt stand ehrfürchtig still. Aber wie ging es weiter? Seine Kusstechnik ähnelte eher einem Wiederbelebungsversuch. Irgendwie sah das in den Western hinter den Pflastern anders aus. Er grübelte noch, welche entscheidenden Punkte verbessert werden mussten. Da spürte er Manuelas warme Zunge. Erst bekam er einen Heidenschreck, weil er annahm, sie hätte die Kontrolle über ihre Körperfunktion verloren, fand dann aber so großen Gefallen an dieser Technik, dass er sich fragte, warum er auf diese grandiose Idee mit der Zunge nicht selber gekommen war. Zungenkuss war ihm durchaus ein Begriff, er hatte das oft von seinen Kumpels gehört, konnte sich jedoch nie darunter so richtig was vorstellen und nachgefragt hatte er auch nicht, weil er dann offenbart hätte, dass er nicht wusste, was genau ein Zungenkuss war. Diese Blamage wollte er sich ersparen. Und da war er nun dieser Zungenkuss. Genial, einfach genial. Machte einen Höllenspaß und richtig heiß. Dann hörten sie Schritte aus der Wohnung und lösten sich blitzschnell voneinander. Na, ihr Süßen, nun kommt mal wieder rein, sonst bekommt ihr noch eine Sauerstoffvergiftung, hörte er plötzlich die schrille Stimme seiner Mutter. Daran merkte Archie, dass sie drinnen inzwischen vom Kaffee zum Hochprozentigen gewechselt waren und auffallend gute Laune hatten. Sie gingen beide zurück in die Wohnung, setzten sich wieder an den Tisch und wussten nicht recht, wo sie hinschauen sollten, während Herr Bergemann einen schmutzigen Witz nach dem anderen raushaute und alle fast schrien vor Lachen. Er betrachtete indessen Manuelas wunderschönen Mund, den er eben noch so köstlich geschmeckt hatte, der immer noch so nah und doch so unerreichbar weit weg war. Wenig später verabschiedeten sich die Bergemanns. Archie gab Manuela ganz brav die Hand und sagte, »Tschüss, Manuela«. Er traute sich nicht zu ihr, »Sehen wir uns mal wieder«, möchte dich dumm und dusselig knutschen. Zu sagen, weil alle mit großen Ohren zuhörten. Seine Mutter seufzte seltsam verzückt, selige Jugend. Und sein Vater sagte, auf Wiedersehen, kommt mal gut nach Hause, war auch ein herrlicher Besuch. Dabei schielte er zu Archie rüber und alle lachten. Archie bekam einen ganz roten Kopf. Er wunderte sich noch, dass Herr Bergemann mit der Fahne noch Auto fuhr. Sein Vater aber meinte, der könne das ab, er führe in diesem Zustand sicherheitshalber immer mit offenen Fenstern, deswegen sei seine Frau auch so oft erkältet. Archie schrieb dann Manuela noch heiße Briefe, die jedoch ihre Gegenwart nicht annähernd ersetzen konnten. In ihren Antwortschreiben erzählte sie von ihrer Schule und ihren Problemen in Latein. Archie hatte zugegebenermaßen etwas mehr Herz und weniger schulische Sorgen erwartet. Aber offenbar hatte dieser Moment auf dem Balkon sie nicht so nachhaltig aufgewühlt wie ihn. Sie schien offenkundig schon über mehr Erfahrung zu verfügen, wie ihr frivoler Zungenkuss ihm ja unzweideutig vermittelt hatte. Gesehen hat er Manuela nie wieder, aber den Geschmack ihrer unvergleichlichen Küsse noch ewig in sich bewahrt.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir konnten jetzt ja nicht so lang sein, wie wir wollten, aber wir waren kurz genug. Ich hoffe, Sie können mit dem ersten Kuss etwas anfangen. Wenn Sie möchten, lese ich noch ein ganz kurzes Abschlussgedicht. Sie können mir dann auch, ja, okay. Sächsische, weil wir hier in Sachsen sind, Arabeske. Ach, deine weichen, harten Lippen, rot, rosa Haut, mein, ganz allein da und auch noch sonst wo, noch nie, ich schwöre, noch nie gab es so eine, noch nie so ein, noch nie so mein, noch nie so, so schön, noch nie die viel zu kurzen Nächte. Ja, in diesem Sinne, wir können Ihre Erwartungen nicht erfüllen. Machen Sie weiter in den Nächten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die Bücher von Peter Gutschko gibt es und von Juana de la Cruz und Heidi König-Porstner. Und aus dem Verlag finden Sie das am Büchertisch. Wiedersehen.
Zwei. Eins, zwei,
sehr schön. Veranstaltung, wenn Sie also zwei
drei Minuten überziehen. Alles klar.
Eins.
Bom, bom.
Eins. Bisschen lauter. Geht. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir haben hier heute eine Veranstaltung in Leipzig vom...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.